So, hallo, ich möchte euch noch zum letzten Vortrag in dem Saal hier begrüßen. Netfilter, Bildbearbeitung unter Linux von Stefan Hornburg. Begeistert über das Interesse, das der Vortrag zu so später Stunde noch ausgelöst hat. Ich darf nochmal darauf hinweisen, dass bitte die Zuhörer ihre Handys ausschalten während dem Vortrag. Und möchte nochmal auf die CD hinweisen, die man am Merchandising-Stand erwerben kann, wo die Tagungsunterlagen auch nochmal drauf sind und mehrere Distributionen und Software. Gut, dann möchte ich gleich wieder mit dem Thema richtig reinspringen und übergebe direkt an Stefan. Bitte.
Gut. Ich begrüße Sie zu meinem Vortrag, Netfilter, Paketverarbeitung unter Linux 2.4. Erstmal möchte ich kurz sagen, wie ich überhaupt zu dem Thema gekommen bin. Also die Hauptausrichtung meines Schaffens ist eine E-Commerce, aber auch da spielt die Sicherheit eine große Rolle. Und da braucht man natürlich auch Firewalls und ähnliche Funktionalitäten und hat jetzt mehrere Anwendungsfälle dafür. Hat er gesehen, dass schon an einem neuen System gearbeitet wurde für Linux, das damals noch experimentell war, aber eigentlich schon sehr gut funktioniert hat. Und hat mich da näher mit beschäftigt und hatte auch schon einige Anwendungsfälle. Da werde ich auch kurz drauf eingehen. Mal kurz einen Überblick zu erhalten, wie weit ihr in das Thema integriert seid. Kennt ihr euch mit TCP/IP gut aus? Gut. Also das dürfte die meisten betreffen. Hat sich schon jemand mehr mit Netfilter beschäftigt? Gut, das sind relativ wenige. Kurz die Entwicklung. Da gibt es bei Linux immer was Neues, alle neue stabile Kernelversionen. Die Konstruktion ist eigentlich mal die gleiche geblieben. Wir haben die Funktionalität im Kernel und ein Tool im User Space. Bevor Netfilter waren es immer mehrere Tools. Angefangen bei Linux 2.0x. Da haben wir IPFADM für die Paketfilterung gehabt. Und IPPortFFC für weitergehende Funktionalitäten wie Port Forwarding. Dann wurde dieses System umgeschmissen. Mit Linux 2.2x haben wir IP und IPMastADM, was ja noch sehr viel jetzt eingesetzt wird. Und jetzt mit dem Linux 2.4 Kernel wird Netfilter kommen. Da haben wir noch ein User Space Tool, das ist IPTables. Am Anfangszeit von Netfilter gab es auch zwei Tools, und zwar IPTables und IPNAT-Control. Da kann man auch mal nachfragen nach dem IPNAT-Control. Da scheint es immer noch welche Webpages zu geben, was da drauf erwähnt wird. Aber es ist wirklich jetzt nur ein Tool. Als ich diesen Vortrag geschrieben habe, die Ausarbeitung, war ich eigentlich noch in guter Hoffnung, dass bis zum Termin meines Vortrages das Linux 2.4 auch wirklich erschienen ist. Das ist noch nicht der Fall, aber es wird nicht mehr so lange dauern, denke ich. So. Als erstes stellt sich natürlich die Frage, warum man das System wieder umgeworfen hat, warum man neue Art von Paketfilterung gebraucht hat. Also was war an IP-Chains schlecht oder was fehlte einfach? Ein ganz wichtiger Punkt, womit Linux jetzt auch eine weitere Funktionalität erfüllt, was kommerzielle Firewalls haben, ist einfach Stateful Inspection. Bisher war die Paketfilterung, bei Linux einfach eine Paketfilterung. Da wurde, wenn ein Paket ankam, reingeguckt auf die IP-Adresse, den Port und so weiter und darauf die Entscheidung getroffen, was mit dem Paket geschieht. Ob man es verwirft, ob man es weiterleitet oder zurückweist. Bei Netfilter ist das anders. Da werden alle Verbindungen gespeichert und man hat einen Status der Verbindungen. Wozu das nützlich ist, werde ich noch im Folgenden darauf eingehen. Ein weiterer Punkt, der für Netfilter ausschlaggebend ist, ist eine saubere Trennung. Bisher hatte man es ja so, dass die Paketfilterung und Funktionalitäten, die zu NAT gehören, die Messgerating, in einem Tool verschickt waren. Die waren strikt auseinanderzuhalten und man konnte diese Sachen noch nicht weiterentwickeln. Deshalb hat sich Rassi Rassel, der eigentlich an all diesen Paketfilterungsgeschichten mitgearbeitet hat, gesagt, mit IP-Chains geht nicht weiter, Da muss was Neues her. Ein weiterer Punkt ist der geänderte Paketlauf. Das werde ich auch nochmal detailliert in der Grafik zeigen. Im jetzigen Code ist einfach so, wenn ein Paket durch den Rechner durchfließt, durchläuft es drei Ketten. Erstmal die Input-Kette, die Forward-Kette und die Output-Kette. Das wurde mit NetFilter auch geändert. Dadurch vereinfacht man einfach die Anzahl der Regeln und braucht weniger. Man hat nur ein Werkzeug, altes IP-Tables. Dazu kommt der modulare Aufbau des Netzfilters. Also es ist sehr einfach geworden, Erweiterung zu schreiben. Man schreibt einfach ein Modul und packt es dazu. Wie genau das passiert, gehe ich auch nochmal drauf ein. Und was vorher auch schwierig war, mit IP-Chains so eine dynamische Optimierung zu machen. Das heißt, man guckt, was im Netz los ist und richtet darauf die Regeln aus. Weil sowas ist nicht mehr mit Regeln im Kernel-Space zu erledigen. Das ist, wird einfach zu kompliziert und zu aufwendig. So, dann gleich mal ein Praxisbeispiel. NetFilter im Einsatz. Das erste Projekt, was ich da gemacht habe, war ein Router in einem Firmennetzwerk. Da habe ich damals Kernel 2.3.26 drauf installiert und ja, seitdem läuft er. Uptime 233 Tage. Also man sieht, dass damals der Kurs schon stabil war und einfach mit der Entwicklung weitergegangen ist. Im Moment scheint ja der Kernel etwas instabil geworden zu sein, aber das wird es sicherlich auch geben. Bei mir zu Hause habe ich einen ISDN-Router für mein kleines Netzwerk. Da ist im Moment noch Kernel 2.3.47 drauf. Einfach aus dem Grund, damit ich noch nicht gekommen bin, auf eine aktuelle Version mal aufzustocken. Hier auf meinem Laptop bin ich noch relativ aktuell, aber ich bin noch nicht in den Testkernel reingekommen. Da läuft noch 2.3.99 drauf, aber der stürzt wenigstens nicht ab. Der Aufbau ist folgender. Wir haben im Kernel mehrere Tabellen, die können jetzt auch theoretisch erweitert werden, aber das sind so die wichtigen, die man braucht. Und in jeder Tabelle sind die einzelnen Ketten angeordnet. Das sind auch genau die Chains oder Ketten, die man von der jetzigen Konstruktion von IP-Chains kennt. Wir haben erstmal die ganz einfache Filterkette. Damit erledigt man alle Aufgaben der Paketfilterung. Das sind halt die bekannten Sachen Input, Output und Forward-Kette. Das zeige ich nochmal im Diagramm, wie das ausschaut. Neu dazugekommen ist die NAT-Tabelle. Da werden alle Aufgaben erledigt oder konfiguriert, die mit Netzwerk-Adress-Translation zu tun haben. Und da heißen die Ketten Pre-Routing, Output und Post-Routing. Und noch für etwas erweiterte Sachen wie Paketmanipulation. Das wird schon etwas selten angewendet. Haben wir die Mängeltabelle. Die hat nur zwei Ketten, Pre-Routing und Output. Ich sehe, ihr könnt das da hinten schlecht sehen. Gut, dann versuche ich das gleich mal so zu erklären. Also hier ist aufgezeichnet zwei Diagramme, wie die Paketfilterung mit den Ketten im Einzelnen passiert. Im oberen Diagramm haben wir die Lage bei Linux 2.2x, wie sie jetzt gerade ist. Also jedes Paket, was in den Rechner eintritt, kommt in die Input-Kette. Als nächstes ist die Routing-Entscheidung. Der Kernel entscheidet, ob dieses Paket für einen lokalen Prozess für die eigene Maschine bestimmt ist oder durch den Rechner durchgehen soll. Soll das Paket durch den Rechner durchgehen, wird das Paket der Forward-Kette unterworfen und anschließend der Output-Kette. Und ein lokaler Prozess schickt natürlich auch seine Sachen aus der Output-Kette raus. Das ist bei Linux 2.4x anders. Das Paket kommt in den Rechner rein. Da kommt noch keine Kette. Als allererstes kommt da die Routing-Entscheidung. Nach der Routing-Entscheidung haben wir entweder ein lokales Paket oder ein Paket, was für einen anderen Rechner bestimmt ist. Das lokale Paket geht in die Input-Kette und wird dann von einem lokalen Prozess bearbeitet. Alle Pakete, die von lokalen Prozessen kommen, kommen wieder in die Output-Kette und dann folgt die Routing-Entscheidung. Pakete, die nur durch den Rechner durchtreten, durchlaufen nur die Forward-Kette. Der entscheidende Vorteil ist einfach, dass man weniger Regeln braucht. Weil man sonst müsste beim jetzigen System muss man für 3 Ketten entsprechende Regeln einführen. Für die Paketfilterung gibt es auch wieder die bekannten Targets. Da haben sich auch einige Änderungen ergeben. Es gibt erstmal die eingebauten Targets, die man hier sieht. Die großgeschrieben, das sind Drop, Accept, Return und Query. Drop ist das gleiche wie bei IP-Chains Deny. Das heißt, das Paket wird einfach fallen gelassen. Accept heißt, das Paket wird akzeptiert. Bei Return wird die Kette verlassen und auf die darüber liegende Kette zurückgesprungen. Das heißt, wenn man von der vordefinierten Kette, also von Input, in eine benutzerdefinierte Kette springt, kann man mit dem Return-Target wieder in die Input-Kette zurückspringen. So. Jetzt ist noch was Neues dazugekommen, das Query-Target. Das heißt einfach, dass die Pakete für die Bearbeitung im User-Space gesammelt werden. Auf diesen Punkt gehe ich nochmal genauer ein. Also einigen wird sicherlich auffallen, dass das Reject-Target jetzt fehlt, aber das ist als Erweiterung definiert. Deshalb fällt es in den letzten Punkt. Wir können natürlich auch ganz normal Ketten selbst definieren mit IP-Tables für den eigenen Gebrauch. Da hat sich nichts dran geändert. So, und weitere Targets können durch Erweiterungen hinzukommen. Das heißt, man kann auch einfach ein Modul schreiben und wir haben ein weiteres Target. Also hier mal ein ganz simples Beispiel für die Paketfilterung. Wir schicken einfach einen Ping an den lokalen Rechner los und kriegen normal die entsprechende Antwort. So. Jetzt führen wir eine Regel ein für IP-Tables, sodass wir dieses Paket einfach verwerfen. Also IP-Tables-i-Input. Das heißt, es wird in die Input-Kette eingetragen. 1 an erster Stelle. Sprich S heißt die Quelladresse, die Quell-IP 127.0.01. Das Protokoll, auf das wir filtern, ist ICMP, der Ping halt. Und sprich dort Drop heißt, dass es auf das Drop-Target gelenkt wird. Das heißt, das Paket wird fallen lassen. Jetzt machen wir den Ping nochmal. Nochmal einen Ping an Localhost. Und wir sehen, da passiert gar nichts. Wir kriegen keine Antwort, das heißt, das Paket wurde verworfen. So. Ich hatte jetzt das angesprochen, dass man jetzt auch mit Netfilter Pakete im User Space filtern kann. Also auf den ersten Blick sieht es etwas esoterisch aus, aber ich habe jetzt ein ganz aktuelles Beispiel, wie man das gut einsetzen kann. Also wie gesagt, für die Paketfilterung außerhalb des Kernels haben wir das Target Query. Das wird realisiert durch das Modul IPQuery. Das muss man als erstes laden, bevor man das einsetzen kann. Das habe ich hier auch geschrieben. Als erstes muss man einfach, um überhaupt IP-Tables benutzen zu können, IP-Table-Filter laden. Dann hat man nämlich diese Filtertabelle zur Verfügung. Als nächsten Schritt lädt man das IPQuery-Modul. Und jetzt kann man Regeln festlegen, die dieses Target Query haben. Und die Pakete, die durch diese Regel abgedeckt werden, werden gespeichert und können im User Space bearbeitet werden. Also zum Beispiel sagt man, alle Pings oder alle ICMP-Pakete, die rausgehen, also Output-Kette, werden jetzt einfach gespeichert. Das ist IP-Tables durch A-Output-P ICMP-JQuery. So, jetzt haben wir im POC-Dateisystem, wenn wir dieses Modul geladen haben, haben wir auch zwei Pseudodateien. Das ist erstmal bock.net.fi. Da können wir Informationen herholen. Und wie sich jeder ausdenken kann, können wir natürlich nicht beliebig viele Pakete speichern. Wir müssen auch eine Grenze einführen. Weil sonst wächst der Speicher, den der Kernel braucht, ja an. Und das ist ja nicht Sinn der Sache. Dazu gibt es eine zweite Pseudodatei. Das ist bock.sysnet.ipv4.ipv.maxleng. Da wird dann festgelegt, wie viele Pakete wir hier ablegen zur Bearbeitung im User Space. Wenn man jetzt ernsthaft mit arbeiten will, gibt es eine eigene Bibliothek für, die auch dem IP-Tables beiliegt, in der Distribution. Das ist libipq, das ist halt eine Bibliothek, womit man halt diese Pakete bearbeiten kann im Endeffekt. So. Jetzt habe ich eine Anwendung, die jetzt gerade auf der Liste diskutiert wurde. Also der Status bei Linux im Moment ist ja einfach so, dass kein sauberer Umgang mit Paketen zustatten kommt, wenn man dynamische IPs hat. Also entweder die ersten Pakete gehen einfach verschwunden, hat die nicht, was man will, oder man macht irgendwelche Hacks, wie zum Beispiel Style D oder so, und das ist dann auch noch nicht die Kronenerschöpfung. Jetzt würde aber eine Möglichkeit bestehen, Style D mit Netfilter zu realisieren und mit dem Modul IPQI. Also Style D würde als erstes diese QI-Regeln einfügen, damit diese Pakete abgelegt werden. Und dann würde man warten, bis ein Paket nach außerhalb gehen würde. In diesem Moment würde Style D dann halt eine Verbindung herstellen. Da wir jetzt eine Verbindung ins Internet haben, können wir die Regeln wieder löschen und die Pakete, die wir aufgehoben haben, absenden. So. Neben Paketfilterung ist ein wichtiger Grund zum Einsatz von Netfilter Network Address Translation. Das bekannteste Mittel ist Mesh-Grading. Das wird ja vielfach eingesetzt. So. Da für diesen Fall haben wir wieder drei Ketten. Und zwar muss das auch im Zusammenhang mit dem anderen Diagramm sehen. Bevor also ein Paket weiter im Rechner verarbeitet wird und bevor die Routing-Entscheidung getroffen wird, kommt das Paket in die Pre-Routing-Kette. Dort kann man DNAT machen, das heißt Destination Network Address Translation. So. Nach der Routing-Decision geht entweder durch den Rechner durch, also jetzt wird dann im Prinzip noch die Forward-Kette angesprochen, von der Filtertabelle und dann irgendwann geht das Paket aus dem Rechner wieder raus. Dann ist wieder ein Anwendung dieser Network Address Translation und zwar die Post-Routing-Kette. Da wird Source NAT gemacht. Und natürlich für lokale Pakete gibt es sowas auch. Die kann man auch Destination NAT machen. Das ist auch eine Kette, die Output heißt. Die kommt zum Tragen, wenn ein lokaler Prozess Pakete aus dem Rechner wegschickt. Was bedeutet Source NAT eigentlich? Es ist im Prinzip eine Änderung der Ursprungsadresse des ersten Paketes. Also wenn wir eine Verbindung aufbauen an einen entfernten Rechner, wird sofort diese Source NAT angewandt. Die häufigste Anwendung von Source NAT ist einfach Mesh-Grading. Also wir wollen verbergen, dass dieses Paket von einem lokalen Rechner stammt und geben ihm die IP des Routers. Gut. Bei Destination NAT haben wir ja eine Änderung der Zieladresse des ersten Paketes. Also das Endpunkt der Verbindung wird einfach geändert. Und zwar kurz bevor das Paket den Rechner verlässt. Nein, das war falsch am Anfang. Das dient für folgende Sachen. Dann kann man Port Forwarding machen, eine Lastverteilung einführen und transparentes Proxying. So, als erstes kommen wir zum wichtigen Mesh-Grading, was wohl die meistgebrauchte Anwendung ist. Unter Linux 2.2 war es eigentlich so, egal ob wir eine WLAN-Verbindung haben oder eine feste IP, die Regel für IP-Chains war einfach die gleiche. Das ist jetzt mit Netfilter geändert worden. Das hat auch einen Grund, den ich noch gleich erläutern werde. Jetzt ist also, haben wir zwei Möglichkeiten. Erstmal die Wählverbindung. Da sage ich jetzt IP-Tables-TNAT. Das heißt, ich nehme die Netzwerk-Adress-Translation-Tabelle und -A-Post-Routing. Ich hänge diese Regel an die Post-Routing-Kette an. Und alle Pakete, die über PPP0 gehen, zum Beispiel in diesem Fall, also wenn wir Modem haben, -O PPP0. Und das Paar ist dann einfach -J Messgerät. Also es berücksichtigt einfach den Punkt, dass wir hier immer wechselnde IPs haben. Bei Verbindung mit Test-IP gibt es eine andere Regel. Die ist fast ähnlich aufgebaut. Wir haben IP-Table, sprich CNAT. Es wird also der Netzwerk-Adress-Table angesprochen. Und auch wieder die Post-Routing-Kette. Diesmal gehen die Pakete halt über ETH0 raus, über den Netzwerkanschluss, sprich O ETH0. Das Target ist jetzt nicht Messgerät, sondern es gehört SNAT, also die Source-NAT-Target. Und alle Pakete, die rausgehen, werden auf diese IP gemappt, die man in TU angibt, also strich TU und die IP-Nummer. So, also ich hatte ja gesagt, dass im 2.2er-Kernel wir die gleiche Regel haben, egal ob wir eine Testverbindung oder eine Wählverbindung haben. Und bei Netfilter ist halt beides unterschiedlich. Da sage ich mal folgendes Szenario hier niedergeschrieben. Das stammt übrigens auch von Rusty Russell. Gut. Also wir haben eine ausgehende DNS-Anfrage. Die wird zum Beispiel auf die dynamische IP 1.2.3.4 gelegt. Unsere Verbindung wird in den Kernel-Tabellen vermerkt. Aus irgendwelchen Gründen wird die Verbindung unterbrochen durch ein Timeout oder andere Probleme. Und im Folgenden wird die Verbindung wieder neu aufgebaut. Natürlich wird jetzt eine neue IP zugeordnet. Also beispielsweise 5678. Und jetzt wird aber noch versucht, diese alte DNS-Anfrage, die noch auf 1.234 maskiert war, nochmal zu übertragen. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Die wird sowieso wieder verworfen. Das ist jetzt Netfilter geändert. Und das ist einfach eine Verbesserung. So, eine weitere Anwendung. Vom NAT ist das Port Forwarding. Das heißt, ein eingehendes Paket, was dann an einem bestimmten Port adressiert wird an einen anderen gelenkt. Also hier haben wir das, wie es in Linux 2.2x gegangen ist. IP-Mask ADM Port FW-A-PTCP, also TCP-Protokoll. Und dann die IPs, L1.2.34. Und Port 8080 geht dann halt an den Rechner 192.168.1.1 Port 80. Ja. Das Diagramm, das ist das gleiche wie bei dem NAT. Ich habe nochmal hingemalt. Bei Netfilter geht das ein bisschen anders. Da braucht man dann zwei Regeln. Eben weil man diese Pre-Routing, diese Output-Kette hat. Das ist nötig, diese zweite Regel, damit auch die lokalen Pakete davon betroffen sind. Also es kommt von der Konfiguration an, eventuell braucht man das gar nicht. Ja, die erste Regel ist halt die wichtige. Die steht in der Pre-Routing-Kette drin. Natürlich auch von der NAT-Tabelle. Wie das Protokoll TCP ist das gleiche Beispiel. Also alle Pakete, die an den Rechner 1.2.34 gehen, also Strich D, und den Port 8080 ansprechen, sollen jetzt umgelenkt werden zu dem Rechner 192.168.1.1.80. Da wird das Target halt DNAT genommen, weil es ein Destination NAT ist. Und das gleiche macht man halt auch für die lokalen Pakete, das Output-Kette, eine Output-Kette. So. Wir haben jetzt eigentlich im IP-Chains eine Masse von Modulen, die spezielle Protokolle abdeckt. Also FTP, IAC, Quake. Also da gibt es eine ganze Anzahl. Da sind wir bei Netfilter noch bei weitem nicht so an dem Punkt angelangt. Eigentlich ist es nicht besonders schwierig, diese Module zu schreiben. Man hat den Aufbau, aber es muss halt irgendwer machen. Das ist eigentlich eine klare Sache. Was eigentlich schon fast von Anfang an gegeben hat, ist ein Modul für FTP. Und aktuell gerade im Moment wird eins für IRC geschrieben, aber für andere Protokolle gibt es da noch gar nichts. In dem Fall braucht man für die speziellen Protokolle immer zwei Module, und zwar eins für die Verbindungsverfolgung und eins für NAT. Also die Verbindungsverfolgung bedeutet einfach, wenn wir die FTP-Verbindung haben, die rausgeht, wird ja vom Client eine weitere Verbindung aufgemacht und die müssen wir halt abfangen. So. Eine weitere Sache, die man mit Netfilter machen kann, ist die Paketmanipulation. Das sind schon spezielle Sachen, das spielt in den Bereich Quality of Service rein. Da gibt es ja auch noch einen Vortrag zu. Da kann man zum Beispiel das Type of Service Feld manipulieren, die Einträge dort ändern. Das gab es eigentlich auch schon mit IP-Chains. Aber was ist Neues? Die Markierung von Paketen. Also man kann Pakete, die durch den Kernel-Code fließen, markieren. Und zu einem späteren Zeitpunkt, bevor sie den Rechner verlassen haben, kann man anhand dieser Markierung spezielle Regeln setzen. Also man sucht sich also spezielle Pakete aus, zum Beispiel, die schnell befördert werden sollen, markiert die, bevor die unter dem Routing unterworfen werden zum Beispiel. Und dann zu einem späteren Zeitpunkt kann man darauf Regeln setzen. Und zum Beispiel die markierten Pakete bevorzugt durchlassen. Ich hatte ja schon gesagt, dass alle Funktionalitäten jetzt nicht direkt in den wichtigsten Modulen drin sind, werden halt durch Kriterien und durch Targets realisiert. Kriterien sind einfach die Sachen, die entscheiden, ob eine Regel zutrifft, und Targets sind die Sachen, was mit den Paketen passiert, wenn diese Regeln zutreffen. Also was neu hinzugekommen ist und eben diese Stateful Inspection implementiert, ist das Kriterium Verbindungsstatus. Das wird durch die Option --state, kann man das benutzen. Und wir haben folgende Verbindungsstatusmöglichkeiten. Also das erste ist New. Genau dieses Paket startet eine neue Verbindung. Also das erste Paket, was für diese Verbindung rausgeht. So, im allgemeinen Fall, wenn wir zum Beispiel eine TCP-Verbindung aufbauen, werden dann Rückpakete geschickt und die fallen halt unter den Punkt Established. Die können also direkt dieser Verbindung zugeordnet werden. Da haben wir eine direkte Verbindung. Das ist ja sozusagen eine virtuelle Verbindung. So. Das haben wir ja nämlich in jedem Fall. Wie gesagt, das klassische Beispiel ist wäre die FTP-Verbindung, wo wir den Kontrollkanal und den Datenkanal einander zuordnen müssen. Und da müssen wir, um das ausnutzen zu können, auch das entsprechende Modul laden. Das ist halt Contract FTP, also Verbindungsverfolgung für FTP. Und die Pakete, die dazu gehören, haben den Status related. Das sind dann also irgendwie mit verwandt. So, als letztes gibt es noch Pakete der Art Invalid. Und diese Pakete sind nicht mit einer bekannten Verbindung verknüpft. Bitte?
Habe ich das dann richtig verstanden, dass zum Beispiel für den Fall einer TCP-Verbindung New und Established mehr ist, als das, was man früher mit dem SYN und ACK von IP-Chains und IPFD-ADM geprüft hat?
Nein, für TCP ist das genau das Gleiche.
Es ist exakt das Gleiche. Das heißt, ich kann von draußen einen Paket mit einem Paket mit gesetzten SYN-ACK-Bit reinschicken und ich komme Paketfilter vorbei, auch wenn vorher keine Anforderung rausgegangen ist?
Nein, das geht nicht, weil das wird ja vermerkt durch den Verbindungsverfolgung. Ja, in dem Fall schon. Habe ich da noch nicht so richtig die Frage verstanden. Gut. Er hat gefragt, ob sowas auch für UDP gilt. Ja, das gibt es auch. Da wird mit statistischen Verfahren gearbeitet. So, damit es nicht allzu trocken wird, habe ich nochmal ein Beispiel gegeben. Da will ich einfach meinen Rechner abschotten, den ich habe. Als erstes lade ich Module, die dazu gebraucht werden, mit Modeprobe IP Tables. Die nächsten zwei Regeln sind einfach, um die alten Sachen zu löschen. Die sind jetzt nicht weiter wichtig. Also mit IP Tables durch F leert man alte vorhandenen Ketten und mit IP Tables durch X Block lösche ich einfach die benutzerdefinierte Blockkette. So. Als nächstes setze ich die Policies um, also das, was gemacht wird, wenn ein Paket keiner Regel zugeordnet werden kann. Um das natürlich sicher zu haben, und ich will den Rechner abschotten, wird alles, wo ich nicht weiß, was ich damit machen soll, einfach verworfen. Also für die Inputkette IP-Table-P Input Drop, weg damit. Das gleiche für die Forward-Kette. Und die Output-Kette, das sind ja die rausgehenden Sachen. Da mache ich keine Änderungen. So. Als erstes will ich die Verbindung zu meinem eigenen Rechner aufbauen dürfen. Das ist ja im Allgemeinen recht sinnvoll. Und hängt deshalb an die Input-Kette mit IP-Table-Input. Alle Verbindungen vom lokalen Rechner, also durch ILO, also Netzwerkschnitzel des lokalen Rechners, akzeptiere ich alle mit .accept. Und als nächstes will ich halt die Verbindungsverfolgung benutzen. Deshalb lade ich die Module IPv4Contract. Und da ich FTP, auch passives FTP benutzen will, auch IPv4Contract-FTP. So, jetzt geht erstmal noch gar nichts. Aber das soll jetzt passieren. Deshalb definiere ich mir eine Kette Block. IPTable-N-Block. Und als erstes akzeptiere Pakete, die mit schon bestehenden Verbindungen verknüpft sind. Also das ist established und related. Da sage ich einfach IPTables-A-Block. Das ist meine erste Regel der neuen Kette, der benutzerdefinierten Kette. Mit M-State sage ich einfach, dass ich diese Verbindungsverfolgung benutzen will. Oder dass das einfach das Kriterium für diese Regel ist. Und die genauen Parameter, das heißt established und related. So. Und als nächsten Punkt will ich alle ausgehenden Verbindungen akzeptieren, die von meinem eigenen Rechner neu aufgebaut wird oder zum Beispiel von meinem lokalen Netzwerk. Da sage ich also IPTable-A-Block im State, State New, OETA0-JAccept. So, jetzt ist ja im Prinzip der Rechner von außen noch gar nicht sichtbar. Also wenn ich da auf irgendeinen Port zugreife, passiert gar nichts. Da wird alles verworfen. Was noch ganz sinnvoll ist, was man normalerweise auch machen sollte, also viele FTP-Server greifen auf den IDD-Port zu, wenn man eine Verbindung aufbaut und wenn man den halt, wenn man die Pakete auf diesen Port einfach wegwirft, dann dauert es manchmal ziemlich lange, bis die Verbindung aufgebaut wird. Moment, ich beantworte die Frage gleich. Und deshalb macht man hier das Target Reject, das heißt, es wird eine ICMP-Message zurückgeschickt, hier ist niemand, der antwortet. So, und diese Kette füge ich jetzt in die Input-Kette ein, habe halt meine ausgehenden Verbindungen, die funktionieren auch prima, aber mein Rechner ist trotzdem geschützt. Es kann also nichts in den Rechner reingehen. So, jetzt die Frage. Bitte?
Wie wird ein Paket als related markiert?
Ja, das kommt natürlich darauf an, was wir hier haben. Also momentan haben wir ja nur die Möglichkeit, das mit SDP zu machen. Und da verknüpft er halt die bestehenden FTP-Verbindungen, die wir schon haben, guckt er nach, ob er dazu das Passende finden kann. Bitte? Ja, im Prinzip liegt das Modul fest. So. Das ist wahrscheinlich ein bisschen klein für da hinten. Ich habe nicht mit so vielen Zuhörern gerechnet. Okay. Ja. Also was ich hier einfach gemacht habe, ja, als erstes, was ich da auf dem Kernel auflaufen habe, das ist also direkt die Ausgabe von dem Rechner. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Altausgabe. Einfach U-Name-A kommt die Ausgabe aus dem Kernel, die ich da habe. Und man will genau wissen, was für Regeln ich auf dem Rechner habe. Dass die aktuellen Regeln kann man mit iptables-l ausgeben, sprich groß L. Aber meistens will man das noch genauer wissen. Die genaue Ausgabe, die erfolgt mit iptables-l-v. Da kriegt man halt genauere Angaben zu allen Optionen, die man den Regeln zugegeben hat. Und auch, wie viele Pakete bisher von diesen Regeln betroffen wurden. Also einfach ein Beispiel für die Input-Kette. Da habe ich die Policy Drop und von der Policy, das heißt, von keiner anderen Regel betroffen waren 26.000 Pakete. Also das sind alles die Pakete, die an diesen Rechner gegangen sind, die der nicht haben wollte. Und das waren 4 Megabyte. Und so für jede Regel, die man hat, sieht man also genau, von wie vielen Paketen die betroffen wurde, wie viele Pakete da durchgegangen sind und wie groß diese Pakete waren im Endeffekt, also aufsummiert. So. Nun ist ja auch so, dass man gerne ein bisschen mitprotokollieren möchte. Also man möchte wissen, ob die Regeln auch hinhauen. Und gerade wenn man ein bisschen komplizierteres Setup hat, ist das schon interessant, die Pakete, die man zum Beispiel verwirft, mitzuschreiben. Das lässt sich natürlich leicht auch im negativen Sinne ausnutzen. Also man kann einen Denial of Service auf dem Rechner ausführen, halt, indem man Pakete schickt, die geworfen werden, die werden alle protokolliert und plötzlich ist die Festplatte voll. Das wollen wir natürlich nicht. Und dafür haben wir noch ein weiteres Kriterium. Das nennt sich das Limit-Kriterium. Und dann einfach angeben, wie oft so eine Regel zutreffen darf. Und das geht bei Limit, Limit Rate. Das heißt, es gibt eine bestimmte Rate an Paketen, die einfach akzeptiert werden. Und wenn diese Rate überschritten ist, trifft diese Regel einfach nicht mehr zu, dann wird die nächste abgearbeitet. Also beim Logging-Beispiel, wenn man zum Beispiel die verworfenen Pakete mitschreibt, und das Limit-Kriterium verwendet, wenn über ein bestimmtes Maß hinausgegangen wird, dann werden die Pakete halt nicht mehr protokolliert.
Das bedeutet in der Praxis, dass ich im Regelwerk am Ende quasi einmal eine Regel stehen habe, Drop, Log, Limit und dann nochmal ein Drop hinten dran. Weil das Limit immer für die ganze Regel gilt. Oder geht es nur auch für einen Teil der Regel, zum Beispiel fürs Logging?
Das ist ja ein bisschen anders bei IP-Tables. Also man hat immer nur eine Regel für das Log und da schreibt man das Limit auch rein. Also die Regel ist praktisch, dass man in deinem Anwendungsfall, dass man die verworfenen Pakete wegwerfen will, hat man erst eine Logging-Regel, wo diese Pakete mitgeschrieben werden. Und dann hat man, dann werden die ja verworfen, weil Policy das ja sagt. Also werden protokolliert. Das ist ja kein weiterer Vorgang und als nächstes werden sie verworfen. War es jetzt klar, oder?
Ja, das war klar. Also am Ende des Regelwerks verwendet diese Regeln alles, was hier noch angekommen ist, weggefestigt.
Genau. So, also wir haben diese Rate, die kann angegeben werden, Pakete pro Sekunde, pro Minute, pro Stunde. Das Der Default ist 1 pro Sekunde, ein Paket pro Sekunde. Und wir haben dann noch eine zusätzliche Option, das ist halt Limit Burst. Das ist eine bestimmte Anzahl von Paketen, die einfach akzeptiert werden, egal ob die Rate überschritten wird oder nicht. Abgesehen fürs Logging kann man die Regel auf, also diese Limit-Kriterien auf bestimmte Sachen einsetzen. Habe hier mal aufgeführt, Schutz vor Sintflut. Nicht vor Sintflut, sondern von Sintflut. Also eingehende TCP-Pakete mit dem Sintflag-Gesetz. Das kann man ja durchaus auch auf bösen Zwecken machen. Und diese Regel wird in die Forward-Kette eingeführt. IPTL ist nicht mal Forward. Fürs Protokoll TCP halt die Option strich durch Syn. Die haben das Syn-Flag gesetzt. Und davon akzeptieren wir einfach nur ein Paket pro Sekunde. Also strich M Limit. Strich M heißt, welches Kriterium wir einsetzen. Und die akzeptieren wir. Alles, was über diese Rate hinausgeht, wird dann verworfen. Ja, das ist einfach ein Beispiel. Ja, genau. Schon richtig. Ich habe mal nur die einzelnen Regeln aufgeführt. Ja?
Kann ich das nur nach der Anzahl Paketen filtern oder kann ich auch nach der insgesamt Anzahl Bytes filtern? Das ist doch, also über diesen Kanal will ich maximal, sag ich mal, 10 Megabyte pro Tag.
Also das geht meines Wissens nicht. Also man müsste das entsprechend das Modul erweitern. Dann greift die Regel nicht mehr. Das heißt, genau. Aber wie gesagt, gewöhnlich macht man es ja so, dass alle Pakete, die von keiner Regel betroffen werden, ne, die werden sowieso verworfen. Also man muss sich ja sowieso ein bisschen genauer beschäftigen, wenn man das einsetzt. Eine zweite Sache, hier als Beispiel angegeben, wofür man das Limit einsetzen kann, ist halt der Ping of Death. Da nehmen wir einfach wieder die Forward-Kette, das gleiche, was wir eben gesagt haben. Das Protokoll ist hier ICMP. Und wir haben den ICMP-Typ Echo-Request, also die Antworten auf die Pings, die wir rausschicken. In diesem Fall ja die vermeintlichen Antworten. Da lassen wir auch nur wieder eine pro Sekunde zu. Und alle anderen gehen dann in diese Regel. Ja? Ja, genau. Also da muss man schon drauf achten. Aber ich meine, das ist eigentlich, sollte immer der Fall sein, wenn man so eine Firewall aufsetzt oder solche Paketfilter benutzt, dass als letzte Regel alles, was übrig bleibt, weggeworfen wird. Ja? Nein, das gilt für alle Pakete, halt immer für diese Regel. Also irgendwann, wenn ein Paket durch dieses Regelwerk durchgeht, kommt es an diese Regel mit dem Limit. Und genau für diese Pakete gilt das dann halt. Also wenn wir jetzt hier noch Sachen angeben wie Protokoll und Synflag, werden nur die Pakete betrachtet, dieses Protokoll erfüllen, dieses Flag gesetzt haben. Und genau für diese Pakete gilt dieses Limit. Und zwar für alle Verbindungen, die wir haben. Gut. So. Jetzt haben wir mal eine schöne ASCII-Zeichnung. Die stammt auch von Rassi Rassel. Das soll einfach mal demonstrieren, diese Verwendung zusammen von diesem Limit und dem Limit Burst. Also die untere gepunktete Linie ist einfach ein Paket pro Sekunde. Und Die haben ja gesagt, das Default war ein Paket pro Sekunde beim Limit. Eigentlich wurden alle Pakete verworfen, wenn wir mehr als ein Paket pro Sekunde haben. Das ist aber nicht der Fall durch dieses Limit Burst. Das heißt, wir können einfach erstmal 5 Pakete senden, egal wie schnell, die werden akzeptiert. Und erst wenn das Zusammenspiel von dem Limit Burst, also von den 5 Paketen und der Rate überschritten wird, werden die Pakete weggeworfen. Hier beim dritten Match. Also nicht weggeworfen, dann trifft die Regel nicht zu. Gut. Dann will ich mal weitermachen.
Dann kommt zu dem Burst. Wird der Sender für den Burst in der zweiten Sekunde zurückgezählt oder kann ich in der zweiten Sekunde nochmal die Zahl der Pakete pro Sekunde mal Burst senken? Weil das ist ja jetzt hier eine zweite Rate. Ich denke, dass ich in der zweiten Sekunde genauso viel bekomme.
Nein. Dieses Burst sind einfach eine einmalige Zahl, sind 5 Pakete und die wird dann oben aufgebraucht. Die wird aber wieder regeneriert, wenn hier hinten die Kurve wieder runtergeht.
Nee, die Frage ist, in welcher Zeiteinheit? Gilt die Zeiteinheit der Messung für das Burst eben für die Zeiteinheit, die in der Regel angegeben ist? Also ein Tag, eine Stunde, eine Sekunde, eine Minute?
Nein, das
gilt dann zum Beispiel die Second Burst, die Nummer wieder runtergezählt und dann wieder 5 akzeptiert? Oder wie ist das?
Ja, also im Prinzip haben wir einen festen Pool von 5 Paketen extra, in dem Fall. Und wenn wir jetzt am Anfang ein größeres Ratenpaket haben, wird die langsam aufgebraucht, also haben wir wieder 0. Und wenn wir jetzt nachher wieder unter diese Rate sinken, wird das wieder aufgefüllt. Erst dann, genau. Ja, praktisch ist ja hier die Phase, nochmal einen Zeichenstock oder so. Naja, an der ansteigenden Flanke erreichen wir irgendwann den Punkt, wo wir das Burst plus die Rate überschritten haben. Das ist oben die Kuppel. Dann geht die Flanke runter und da wird die Burst wieder zurückgesetzt. Da matcht es wieder, weil wir unter der Rate sind und dann können wir wieder hochgehen, auch über die ein Paket pro Sekunde. So, das ist so ein ähnliches Diagramm. Das demonstriert das auch nochmal. Da will ich jetzt aber nicht mehr so näher drauf eingehen, weil sonst rede ich ja morgen noch. Okay. Was gibt es noch für Kriterien? Moment haben wir diese hier, die ich hier aufgeführt habe. Die sind alle als Module zuladbar. Wir können erstmal, was auch neu ist mit IP-Tables, auf die Ethernet-Adresse eines Paketes filtern. Wir können das Type-of-Service-Feld darauf unsere Berücksichtigung legen, ob ein Paket die Regel trifft oder nicht. Ich hatte vorhin ja gesagt, wir können bestimmte Pakete, die durch den Rechner durchgehen, markieren. Und wir haben halt auch ein entsprechendes Markierungskriterium. Wir gucken, ob ein Paket, sagen wir mal, das ist markiert. Aha, dann mache ich jetzt was Besonderes. Wir können sozusagen den Eigentümer eines Paketes, also wer dieses Paket erzeugt hat, heranziehen als Regel. Das geht natürlich nur bedingt. Also nicht alle Pakete haben natürlich auch einen Besitzer. Multiport heißt einfach, dass wir eine Reihe von Ports angeben können für eine Regel. Und Unclean ist nicht mehr so interessant, das ist einfach eine experimentelle Regel, wo ein bisschen geguckt wird, ob das Paket in Ordnung ist. Und wenn man der Meinung ist, es ist nicht in Ordnung, wird es auch nicht durchgelassen oder es trifft halt diese Regel. Da kann ich nicht weiter was zu sagen, weil das ist so eine Randbemerkung praktisch. Ich habe es dann einfach nur aufgefüllt, der Vollständigkeit halber. Es ging eben um das Unclean Target. Um das Unclean Kriterium. So, So, nach den Kriterien haben wir, wo entschieden wird, ob er in der Regel ein Paket trifft. Dann haben wir ein Target. Das heißt, was machen wir mit diesen Paketen? Da haben wir im Moment folgende. Wie ich gesagt habe, Reject ist jetzt nicht mehr irgendwie eingebaut, wie bei IP-Chains, sondern ist auch ein eigenes Modul, mit dem wir jetzt auch sagen können, mit was für ein ICMP-Message wir das zurückschicken können. Dazu ist halt die Option Reject-Diff gedacht. Beim Log-Target haben wir folgende Optionen. Wir können den Log-Level festlegen, das heißt, mit welcher Art das protologiert wird vom Syslog. Wir können einen String davor stellen, eine Zeichenkette mit Log-Präfix. Und wir können verschiedene Sachen aus den Headern auslesen, aus den TCP-Headern. Das ist ein Log-TCP-Sequence und Log-TCP-Options. Dann haben wir noch ein experimentelles Target, das ist das Mirror-Target. Da werden einfach die Pakete, die Zieladresse und Quelladresse vertauscht und die Ports vertauscht. Weiter, SNAT und DNAT hatte ich ja schon erwähnt und Messgerating. Mit Redirect wird ein Paket einfach an den lokalen Rechner geschickt. Mit TOS können wir das Type of Service Feld ändern und in MARC halt die Markierung oder ein Paket eine Markierung geben. So. Da will ich jetzt nur aufgrund der Zeit mal ein bisschen kürzer drauf eingehen. Irgendwie müssen wir natürlich dann den Kernel konfigurieren, damit man mit Netzbild arbeiten kann. Also nebenan, das kann man eben auch nicht so gut sehen. Darum sage ich jetzt einfach mal kurz. Also erst im Hauptmenü wähle ich aus Networking Options. Das ist ja soweit bekannt. Dann komme ich in das Networking Modul rein, Networking Menü. Und hier muss ich wählen Network Packet Filtering replaces IP Chains. Aber keine große Angst, es gibt auch noch Kompatibilitätsmodule für IP Chains und IP Mask ADM. Gut, wenn wir diesen Punkt, den ich eben angesprochen habe, ausgewählt habe, haben wir noch ein extra Menü, IP Netfilter Configuration. Da gehen wir rein und können alles in die schönen Sachen wählen. Also kann man auch genau abstimmen, was man auf seiner Maschine braucht. Man kann die Sachen auch direkt in den Kernel einbauen oder halt die Module verwenden. Als erstes gibt es das Modul für Connection Tracking. Ganz allgemein IP Table Support, damit man überhaupt was machen können. Ja, einfach die ganzen Sachen, die ich erwähnt habe, die Targets und so, kann man damit auswählen. Ganz unten kann man auch noch den Support wählen für die alten Sachen. Gut, das ist nicht so interessant. Doch, das kann ich doch mal erwähnen. Wenn man das Speeding verwenden will, muss man nochmal zurückgehen in Networking Options und Kernel User Networking Socket anwählen. Dann kriegt man im Netfilter Configuration Menü noch zusätzliche Punkte, um das Queuing halt einschalten zu können. So. Das genügt natürlich noch lange nicht, um sich damit wirklich ausführlich zu beschäftigen. Darum sage ich nochmal, wo man sich jetzt weiter informieren kann. Das sind erstmal die Homepages für Netfilter. Also ich kann auch jedem empfehlen, die Mailingliste zu lesen. Das ist eigentlich der erste Anlaufpunkt. Also die Adresse ist netfilter@list.samba.org, da kann man seine Sachen hinschicken. Und wie man sich da genau registrieren kann, einfach auf http://list.samba.org gehen. Da finden wir dann weitere Informationen. Weitere interessant in dem Hinsicht sind auch noch die Linux 2.4 Networking How-To's. Das hier auch die Adresse angegeben. Weitere Infos, also auch eine Präsentation, habe ich auf meiner Homepage veröffentlicht. So. Ja. hier nochmal die Adresse. Wer da noch so Fragen zum Vortrag hat, Kommentare und Kritik natürlich genauso erwünscht, einfach an info@nuxservice.de schicken oder man kann mich auch persönlich auf dem Stand bei Cobalt Net Services finden. Ja, das war soweit mein Vortrag. Denn noch ein paar Fragen vielleicht? Ja?
Ja, eine Frage habe ich noch. In dem Netfilter-Auto stand vor zwei Wochen noch, dass IPv6 nicht unterstützt wird. Ist das eine veraltete Information? Hoffentlich.
Meines Wissens nicht, nein. Also die Information ist nicht veraltet.
Das heißt, IPv6 kann ich mit dem Netfilter vergessen?
Also, soweit ich weiß, ja. Wenn du genau das wissen willst, bitte an Wayne eine Frage richten. Ne? Da kriegst du eine ganz verlässliche Antwort, denke ich mal. Bitte, ja.
Ich habe noch eine Frage zu dem TOS-Field. Wenn ich eine Proxy-Verbindung habe und habe zwischen dem Proxy und dem Client einen Router, zu einem Router sitzen, wenn das TOS-Field verändert, fühlt sich der Proxy an die Änderung des Postfields gebunden, wenn er dann die eigentliche Verbindung nach Hause aufbaut?
Ja, ich meine, normalerweise das Postfield ja gar nicht berücksichtigt.
Nicht. Das heißt, ich muss auf alle Fälle, nach dem Proxy, im Endeffekt, das hilft nur was, wenn ich nach dem Proxy das Postfield verändere, nicht vorher.
Mhm. Gut. Also vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wer noch Fragen hat,
Thank you.